Heute zwischen Schwarz und Weiß, die Emanzipation der Farbigen in Südafrika. Ein Report von Manfred Leumeier.
Es hätte alles so schön werden können damals, in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts am Kap der Guten Hoffnung. Zwar lebten seinerzeit Schwarze, Weiße und Farbige nicht ohne Vorbehalte in weitgehend eigenen Vierteln und außereheliche Sexualbeziehungen zwischen Schwarz und Weiß wurden unter Strafe gestellt. Aber in gemischtrassischen Stadtvierteln wie District 6 in Kapstadt oder Sophia Town in Johannesburg manifestierte sich ein ungewöhnliches Zusammenleben aller möglichen Kulturen. Dort herrschte eine kreative Atmosphäre, die mit Soul, Swing und Poesie, mit Fotografien und Malerei weltweit auf sich aufmerksam machte. Der südafrikanische Schriftsteller Don Matera, Nachkomme eines Einwanderers aus Italien, hat Sophia Town einen Roman gewidmet.
Sophia Town war too special. Too special because
Sophia Town war wirklich etwas Besonderes, denn es folgte dem amerikanischen Lebensstil. Dort wohnten Männer und Frauen, die als Jazzsänger oder Opernsänger bekannt waren. Schon morgens konnte man Bach hören, weil jemand Schallplatten spielte, oder auch Jazz. Man konnte alle Kulturen wahrnehmen, die hier in Sophia Town aufeinandertrafen.
Während es in den USA seit 1896 den Schwarzen und Farbigen ausdrücklich verboten war, sich in Restaurants, Theatern oder öffentlichen Verkehrsmitteln aufzuhalten, zielte die Politik Südafrikas auf eine Integration wenigstens der Farbigen. Sie, die Kinder der seit 1652 eingewanderten Buren, der sogenannten Kap-Holländer, sprachen überwiegend Afrikaans und galten als etwas Besseres. Auch sie selbst verstanden sich in aller Regel als etwas Besseres im Vergleich zu den Natives, wie die Einheimischen gemäß der offiziellen Sprachregelung hießen.
Die Geschichte der Farbigen ist keine einfache Geschichte und begann vor vielen, vielen Jahren, als die Briten das Land von den Holländern übernahmen. Und sie waren diejenigen, die die Separation der Farbigen betrieben. 1902, 1903 wurde Südafrika in vier Provinzen eingeteilt, die sich 1910 zur Südafrikanischen Union zusammenschlossen. Aber noch vor dieser Zeit sagte Lord Selborne, ein Brite, der zwischen 1905 und 1910 für Transvaal und Oranje zuständig war, dass die Farbigen sehr gute Führer der Schwarzen wären, weil sie das Blut der Schwarzen wie der Weißen in sich tragen. Wir müssen sie von den Schwarzen isolieren, wir müssen sie näher zu uns ziehen, aber nicht unter uns mischen. Wir müssen sie dazwischen platzieren, sodass sie einen Puffer darstellen.
Schon während des britisch-burischen Kriegs von 1899 bis 1902 um die Vorherrschaft am Kap saßen die Farbigen zwischen den Stühlen. Die Buren waren vor den eindringenden Briten in den Norden gezogen und hatten dort die beiden späteren Provinzen Oranje und Transvaal gegründet. Ihre frühere Republik Natal hatten die Buren schon lange zuvor an die Briten verloren. Die Farbigen waren in der Kap-Provinz zurückgeblieben und standen bald im Sold der Briten und kämpften nicht ohne Sympathie oder Mitleid für ihre Gegner gegen die Buren. Auch im Ersten sowie im Zweiten Weltkrieg rekrutierten die Briten unter den Farbigen Soldaten. In einem eigenen Cape Colored Corps zogen sie an der Seite der englischen Truppen gegen den deutschen Feind zu Felde. Bei den südafrikanischen Wahlen 1948 gaben die Farbigen als stolze Nationalisten geradezu selbstverständlich ihr Votum zugunsten der Nationalen Partei ab, nicht ahnend, dass sie damit selbst für ihre Entmündigung gestimmt hatten. Und aus dem Dankeschön für den mutigen Einsatz der farbigen Südafrikaner im Krieg der Europäer wurde auch nichts. Don Matera schreibt in seinem autobiografischen Roman über seinen Onkel Willy:
»Wo zur verfluchten Hölle ist mein Bajonett? Was hast du damit gemacht? Wieder so einen armseligen Hundesohn umgelegt? Wo verdammt ist meine Waffe?« Er war wütend und aufgebracht. Hatte ich ihm doch sein Erinnerungsstück an den Krieg weggenommen, seine Trophäe, seine einzige Belohnung für den Kampf gegen die Nazis. Er hatte gekämpft und war verwundet worden, war nach Hause zurückgekehrt, unbeachtet und vergessen, und beobachtete mit stillem Neid, wie die weißen Kriegsveteranen für ihre Tapferkeit vor dem Feind ausgezeichnet und belohnt wurden.
Schon im Jahr der Wahl 1948 fing Premierminister Malan mit der Umsetzung der Apartheid an. Ehen zwischen Weißen und Angehörigen anderer Rassen wurden verboten und die Zwangsumsiedelungen nach ethnischen Gesichtspunkten begannen. Zuerst kamen die Schwarzen dran und die Farbigen glaubten sich noch in Sicherheit. Bis in die 60er Jahre, als Sophia Town und der District 6 geräumt wurden, erblühten diese Viertel zu Zentren der südafrikanischen Kunstszene. Das Drum Magazine verhalf südafrikanischen Autoren wie Richard Rive zu einem Anfang. Der Maler Gerard Sekoto fand in Sophia Town seine Bildmotive und Musiker wie Miriam Makeba, Huge Masekela, Dollar Brand, Simon Malatini, Nkabinde, die Maotella Queens oder die Manhattan Brothers legten damals den Grundstein zu ihrem späteren Welterfolg, den sie allerdings meist im Exil erlebten. »1950, Group Areas Act. Dem südafrikanischen Staat ist es erlaubt, bestimmte Gebiete bestimmten Gruppen zum Wohnen oder für Geschäftstätigkeit zuzuweisen. 1952, Native Laws Amendment Act. Wer keine Arbeit nachweisen kann, darf sich nicht länger als 72 Stunden in einem städtischen Gebiet aufhalten. 1953, Bantu Education Act. Für die schwarze Bevölkerung wird ein getrenntes Bildungswesen geschaffen. 1953, Reservation of Separate Amenities Act. Hotels, Restaurants, Postämter, Züge, Busse, Strände und Parkbänke dürfen nur noch von Mitgliedern einer einzigen Rasse benutzt werden. 1956, Industrial Conciliation Act. Bestimmte Arbeitsplätze bestimmter Branchen dürfen nur mit Mitgliedern bestimmter Rassen besetzt werden. 1957, Fortschreibung des Group Areas Act von 1950. Alle Stadtzentren sind fortan rein weiße Gebiete. Im Jahr 1961 tritt die Südafrikanische Union wegen der Kritik an ihrer Apartheid-Politik aus dem Commonwealth aus und erklärt sich zur Republik Südafrika. Der Kern der Apartheid-Gesetzgebung bestand darin, die Bevölkerung Südafrikas in verschiedene Rassen einzuteilen. Nicht selten fiel diese Zuordnung sehr willkürlich aus. So entstanden 9 schwarze Nationen, denen entsprechende Reservate, Homelands, zugewiesen wurden, ungeachtet zahlreicher ethnischer und verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen diesen Volksgruppen. Ndebele, Pedi, Soto, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu.
Ein Kampf erfing sich 1955 im Haar eines Mannes namens Maynard in einem der Eingruppierungsbüros. Und Abracadabra, ein Eingeborener, war geboren. Sein Schädel, die Form seiner Nase, seiner Lippen und seiner Stirn wurden genauestens untersucht und mit den regierungsamtlich bestätigten Schädelatlanten und genetischen Diagrammen verglichen. Deren Rechtsgültigkeit, Macht und Endgültigkeit waren unanfechtbar.
Neben diesen sogenannten Eingeborenen gab es natürlich noch die Weißen, dazu die Inder sowie die heterogene Gruppe der Farbigen. Wegen dieser einmaligen Bevölkerungszusammensetzung erhielt Südafrika bald den Beinamen einer Regenbogennation. Die Farbigen stellen indes keine eigene ethnische Gruppe dar, sondern wurden als gemischtrassisch, lediglich negativ von den anderen Bevölkerungsgruppen abgegrenzt. Sie wurden später noch um die Gruppe der Andersfarbigen ergänzt, um die Kinder von Weißen und Nichtweißen von jenen Kindern zu unterscheiden, deren Eltern beide nicht weiß waren. Und damit fielen nach den Schwarzen nun auch die Farbigen unter die Gesetzgebung der Apartheid und mussten in den 60ern zum Beispiel aus dem District 6 oder aus Sophia Town in besondere Townships für Farbige umziehen.
Mittwoch, 22. Juli 1962. Die Maschinen begannen ihren Abriss. Meine Augen waren auf das Haus meiner Großeltern gerichtet. Geschunden und geschlagen brach die Küche zusammen und starb. Die Maschine hielt inne. Sie schien Kraft für einen neuen Angriff zu sammeln. Dann, in einem gewaltigen Ausfall, rammte sie sich heftig in das Schlafzimmer der alten Leute, sodass die Wände zusammenfielen und eine blindmachende Staubwolke aufstieg. Bei Afrikanern löst das Schlafzimmer der Eltern eine gewisse Ehrfurcht aus. Ohne Erlaubnis setzt man sich niemals auf ihr Bett. Das gehört zu den vielen Bräuchen und Verhaltensregeln, die sich in unserer farbigen Familie erhalten hatten.
Während der Jahre der Apartheid saßen die Farbigen Südafrikas wieder einmal zwischen allen Stühlen. Angefeindet von den Weißen, denen sie zu schwarz waren, und beargwöhnt von den Schwarzen, denen sie den Weißen zu nahe standen. Die Farbigen Südafrikas erlebten in diesen Jahren der Apartheid einen fundamentalen Identitätsverlust. Sie schwankten einerseits zwischen der Solidarität mit den Schwarzen und erlagen andererseits nicht selten der verlockenden Orientierung am rassistischen Klassifizierungsschema der Weißen, das sie über die Schwarzen erhob.
Die Farbigen sind eine Nation für sich, behaupten die Genetiker der Buren. Eine Nation mit eigener Kultur, eigener Zivilisation und eigenem Schicksal. Das ist eine Doktrin, an die viele Farbige glauben, die sie zu Hause, in den Schulen und Kirchen und in jeder Regung ihres Lebens verinnerlichen. Viele Farbige, vor allem die Älteren, banden sich um ihres Überlebens und ihrer Sicherheit willen an die Weißen. Die Jüngeren, Radikaleren, entschieden sich sehr schnell für eine politische und soziale Anbindung an die Schwarzen.
Die Befreiungsbewegungen der Schwarzen, der African National Congress, also der ANC, das Black Consciousness Movement und der Pan-African Congress, versuchten, die Farbigen für ihre Sache, für den Kampf gegen das weiße Apartheid-Regime zu gewinnen. Eine Schlüsselfigur in dieser Propagandatätigkeit zugunsten der Befreiungsbewegungen kam Don Matera zu. Der heute 55-Jährige leitete einst eine gefürchtete Jugendgang, die Vultures, weshalb er sich sehr gut auskannte in den Straßen von Johannesburg.
1955 wurde ich von der Polizei angeschossen und auch von den Mitgliedern einer anderen Gang, einem Inder. Da begann sich mein Leben zu ändern. Das Leben auf der Straße wurde zu gefährlich und außerdem wurde ich damals etwas wacher, bewusster.
Don Matera wandelte sich vom gefürchteten Boss der Vultures zu einem Agit-Poeten. Er wurde als Journalist tätig, veröffentlichte Artikel und Gedichte und galt bald als Poet der Befreiungsbewegung. Selbstverständlich missfiel sein Engagement für die Solidarität von Schwarzen und Farbigen der südafrikanischen Polizei. Matera wurde festgenommen, verbannt, mit einem 3-jährigen Arbeitsverbot belegt, 5 Jahre unter Hausarrest gestellt.
Ich wurde verhaftet und von den Sicherheitskräften gewarnt, dass ich ein Farbiger sei und mich von den Schwarzen fernzuhalten hätte. Die Schwarzen planten die Revolution, aber die Farbigen seien ruhig. Ich antwortete, dass meine Mutter schwarz sei und dass ich mich ebenfalls als schwarz verstände. Sie antworteten mir, dass doch viele Farbige eher wünschten, weiß zu sein, aber ich erwiderte, dass ich mich auf der Seite der Schwarzen sehe. Dann sagte mir der Leiter des Sicherheitsdienstes, Mr. Vanderburg, dass ich das zu spüren bekommen würde. Mein Arsch würde brennen, sagte er mir wörtlich. Und als ich später gefoltert wurde, bekam ich Elektroschläge auf meinen Penis und in meinen Anus und mein Arsch brannte wirklich. Und darunter habe ich noch heute zu leiden.
Es war übrigens ein farbiger Südafrikaner, der im Jahr 1966 einen der Architekten der Apartheid, den damaligen Premierminister Hendrik Verwoerd, mit 4 Messerstichen ermordete. Demetrios Tsafendas, Sohn eines Griechen und einer Mosambikanerin, berief sich, zu Recht oder zu Unrecht, auf eine psychische Störung und verbrachte den Rest seines Lebens in geschlossenen Anstalten. Vor rund einem Jahr starb Tsafendas, der seine Tat bald bereut zu haben vorgab. Die Nähe der Farbigen zu den Weißen, die sich in derselben Sprache überwiegend Afrikaans und in derselben Kirchenzugehörigkeit der niederdeutschen reformierten Kirche niederschlägt, erschwerte es den Farbigen, eine eigene Identität zu entwickeln. Dabei entsprechen gerade sie am ehesten der bewegten Siedlungsgeschichte Südafrikas. Die frühen Seeleute, Soldaten und Siedler gingen Verbindungen mit den Frauen der damals ansässigen Bevölkerungsgruppen Khoi und San, den Khoi San, ein und zeugten nach der Einwanderung von Indern zudem die sogenannten Kapmalayen. Aber ausgerechnet die Farbigen, die als Bindeglied zwischen den diversen Kulturen hätten fungieren können, sahen sich gerade in der Apartheid zwischen Schwarz und Weiß besonders zerrieben. Diese Zwischenstellung verunsicherte die Farbigen und ließ sie keine verbindliche Antwort auf die Frage finden, ob die Apartheid schlecht sei, weil sie sie von den Weißen trennte, oder ob sie gut sei, weil sie sie über die Schwarzen stellte. Auch die südafrikanische Schriftstellerin Rhoda Jacobs ist als Farbige eingestuft worden. 1968 musste sie ihre Heimat Südafrika verlassen.
Ich hatte eine Identitätskarte für farbige Personen, die es mir unmöglich machte, auf ein College zu gehen. Meine Mutter verschaffte mir daher eine Identitätskarte für Weiße, damit ich weiter zur Schule gehen konnte. Aber der Sicherheitsdienst hatte damals nichts Besseres zu tun, als überall herumzuschnüffeln, und so wurde ich eines Tages verhaftet. Mein Rechtsanwalt versuchte, mich nach Kanada freizubekommen. Das war der Punkt. Würde ich zustimmen, nach Kanada auszureisen, könnte ich innerhalb eines Monats das Gefängnis verlassen, und die Anklage gegen mich würde fallen gelassen.
Im kanadischen Exil schrieb die heute 53-jährige Jacobs den ersten Teil einer Trilogie historischer Romane, die die Besiedelung des Kaps durch die Weißen und das Schicksal der Farbigen zum Thema haben. Auch in ihren Büchern zeigt sich die Suche nach den Wurzeln der eigenen Herkunft, zeigt sich der Wunsch nach einem identitätsstiftenden Geschichtsverständnis.
Wenn man wie ich als farbige Person oder als gemischt rassische Person eingestuft wird, dann fragt man sich vielmehr, wo komme ich her, wie bin ich entstanden? Das kann man nicht mit einem Satz beantworten.
Augen des Himmels, wie Jacobs erster Roman in deutscher Übersetzung heißt, rückt eine burische Siedlerfamilie des beginnenden 18. Jahrhunderts in den Mittelpunkt. Sie betreibt eine Farm, die weit entlegen in der Karoo in der Steppe liegt, in der auch die Khoisan beheimatet sind. Während der eine Sohn jegliche Kontakte vermeidet, gilt der andere als Freund der Eingeborenen. Tatsächlich wird er Vater eines Mischlingskindes, doch scheitert diese Beziehung. Die Mutter des Kindes verkraftet die Trennung von ihrem Stamm nicht, denn in der Welt der Weißen wird sie nicht als gleichwertig wahrgenommen.
Am Nachmittag wurde sie durch einen dumpfen Schmerz geweckt. Sie stand auf und wollte sich draußen etwas Wasser holen. Kaum hatte sie die Tür erreicht, als ihr ein messerscharfer Schmerz durch den Bauch schoss. Sie blieb stehen. Den Schmerz erkannte sie. Es war die erste Wehe. Sie begann zu weinen, erst zaghaft, dann legte sie sich die Hände vors Gesicht, schluchzte und sehnte sich nach den vertrauten Gerüchen und Feuerstellen ihres Stammes. Dann trieb sie eine heftige Wehe zurück ins Bett.
Im zweiten Teil der Trilogie, dem Roman »Die Tochter des Sklaven«, flieht das inzwischen erwachsene Kind ans Kap und erlebt dort auf einer Weinfarm die letzten Jahre der Sklaverei in Südafrika. Sie wurde dort 1834 abgeschafft. Der Held des Romans, die Tochter des Sklaven, lässt sich mit einer ehemaligen schwarzen Sklavin ein und heiratet sie auch. Aber seine Entscheidung wird ihm zum Verhängnis.
Es dauerte nicht lange, bis sie ihn fanden und in einen Hinterhalt lockten, am Orlok-Fluss, wo er die Schafe weidete. Sie erschossen ihn von hinten.
An dem dritten Buch arbeitet Jacobs gerade, in Südafrika. 1995 kehrte sie nach 27 Jahren Exil nach Südafrika zurück. Die Geschichte Südafrikas lässt Jacobs nicht los, und das Schreiben ist Jacobs Art, sich ihr Land nach dem Exil wieder anzueignen und die Wunden aus der Vergangenheit verheilen zu lassen.
Die psychologischen Wunden, als farbige Person eingestuft zu werden und in einem Land zu leben, das solche diskriminierenden Einstufungen vornimmt, und zuletzt aus diesem Land gejagt zu werden. Ich habe weder vergewaltigt noch gestohlen noch gemordet. Ich hatte als farbige Person lediglich einen Pass für Weiße, der es mir ermöglichte, zur Schule zu gehen, so wie jeder Weiße zur Schule gehen durfte. Es waren in der Tat tiefe Wunden. Ich war entwurzelt im eigenen Land. Ich fühlte mich ohne Wurzeln im Exil. Und natürlich war ich auch später nicht in dem Südafrika verwurzelt, in das ich dann zurückkehrte.
Anfang der 80er Jahre galt es mit einem Mal sogar in den Kreisen der unerbittlichsten Apartheid-Verfechter als unumgänglich, dass die Apartheid gelockert werden müsse. Die südafrikanische Wirtschaft brauchte auch aufgrund der jahrelangen internationalen Handelsboykotts eine höhere Inlandskaufkraft. Und da sollten wieder einmal die Farbigen herhalten. Im Jahr 1984 trat eine Verfassungsreform in Kraft, die es den Indern und Farbigen in Südafrika erlaubte, Mitglieder zu eigenen Parlamentskammern zu wählen. Gleichwohl geriet damit die Fortdauer der weißen Vorherrschaft nicht in Gefahr. Im Repräsentantenhaus der Farbigen waren 85 Abgeordnete vertreten, die Delegiertenkammer der Inder verfügte über 45 Sitze. Aber das Parlament der Weißen hatte 178 stimmberechtigte Mitglieder. Daher ging 1984 und 1989 die Mehrheit sowohl der Inder als auch der Farbigen gar nicht erst zur Wahl. Aber die Apartheid war nicht mehr finanzierbar. Vor 6 Jahren endlich wurde in Südafrika die Apartheid-Regierung abgewählt. Seither bestimmt der ANC die Politik des Landes, das größer ist als jeder europäische Staat und mit 43 Millionen Einwohnern am bevölkerungsreichsten im südlichen Afrika. 76%, also 33 Millionen Südafrikaner, sind schwarz, 4,5 Millionen oder 11% sind weiß, etwas mehr als 1 Million oder 3% sind indisch und knapp 4 Millionen oder 9% sind farbig. Während nun die weißen Südafrikaner mit dem Verlust ihrer Privilegien zu leben haben und während die schwarzen Südafrikaner auf die noch unerfüllt gebliebenen euphorischen Versprechungen der ANC-Politiker verweisen, stellt sich für die farbigen Südafrikaner wieder einmal die Frage, wem sie sich am ehesten zugehörig fühlen. Von den Weißen werden sie weiterhin als das kleinere Übel betrachtet, von den Schwarzen nach wie vor als Elemente der Bourgeoisie gesehen, die zumindest während der Apartheid zu den teilweise Privilegierten zählten.
Viele von ihnen glauben, dass sie während der Apartheid nicht weiß genug waren und dass sie nun nicht schwarz genug sind. So denken viele von ihnen.
Daneben gibt es auch diejenigen Farbigen, die in Furcht vor den Schwarzen leben. So verlor die Nationale Partei in den vergangenen 6 Jahren zwar knapp 2/3 ihrer Wähler, auch unter den Buren, und bei den Wahlen im Vorjahr wurde sie sogar von der vormals winzigen Liberalen Partei überholt. Aber überwiegend gewählt wurde die neue Nationale Partei 1999 ausgerechnet von Farbigen, was den Wahlforschern zufolge eher für ihre entschiedene Ablehnung des ANC spricht, als für ein Sympathisieren der farbigen Südafrikaner mit dem politischen Programm der neuen Nationalen Partei. Die Mehrheit der Farbigen sieht ihre Interessen nicht vom ANC vertreten. Nun erhebt ein Teil der farbigen Südafrikaner überraschend, klar und unmissverständlich den Anspruch auf eine angemessene Berücksichtigung in der politischen Landschaft und in der Gesellschaft Südafrikas. Nicht nur die Bücher von Don Matera oder Ryder Jacobs erinnern an den jahrhundertelangen Beitrag der Farbigen zum Prozess der Nationenwerdung in Südafrika. Besonders seit dem Ende der Apartheid erscheinen zahlreiche weitere Bücher, die an die kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leistung der farbigen Südafrikaner erinnern. So veröffentlichte auch der 77-jährige Autor Andrew Henry Martin Scholz 2 historische Romane über die Rolle der Farbigen zur Zeit der angloburischen Kriege und während der Apartheid. Tatsächlich haben die Farbigen allen Grund zur Beschwerde. Beispielsweise ist die Säuglingssterblichkeit unter den Farbigen am höchsten in Südafrika, knapp vor der der Schwarzen. Und während die Weißen eine Lebenserwartung von durchschnittlich 73 Jahren haben, die Inder eine von 69, kommen Farbige auf 66, Schwarze allerdings nur auf 60 Jahre. Zudem werden die Farbigen wegen ihrer Position zwischen Schwarz und Weiß so gut wie gar nicht in das staatliche Programm der Affirmative Action aufgenommen, das bei einer Stellenvergabe eine Bevorzugung Nichtweißer vorschreibt.
In Johannesburg, der Gauteng-Provinz, aus der ich komme, sind 7 oder 8 von 10 Farbigen arbeitslos. 5 bis 6 von 10 farbigen Frauen haben keine Arbeit. Es werden zurzeit viele Jobs geschaffen für die schwarze Elite, für die jungen schwarzen Manager, die die regierende Partei und die Regierung selbst unterstützen. Es gibt Orte, da arbeitet nicht ein einziger Farbiger. Aber diesen Leuten will man weismachen, in einem befreiten Südafrika zu leben. Es gibt ein Vorurteil, ein ungeschriebenes Vorurteil gegenüber farbigen Menschen.
Um auf ihre Lebensbedingungen aufmerksam zu machen, gründete eine Gruppe farbiger Südafrikaner an der Universität des Westkaps einen eigenen Radiosender. Das geschah Ende der 80er Jahre, als die Apartheid in den letzten Zügen lag und war damals noch illegal. Die Mitarbeiter des Bush Radio, wie der Sender hieß, hielten sehr autodidaktisch ihre Mikrofone und das Volk und wurden bald verhaftet. Nach der Zulassung unter der ANC-Regierung konnte das Bush Radio 1995 in einem Stadtteil von Kapstadt legal auf Sendung gehen und berichtet seither über den Alltag der Farbigen in Südafrika. Die Sendungen in drei Sprachen, Englisch, Afrikaans und Xhosa, informieren über Gesundheitsfragen, klären über AIDS auf und berühren zwischen viel Musik immer auch politische Themen. Dass sie sich ihre Frequenz mit einem anderen Sender teilen müssen und ihre Lizenz jedes Jahr neu beantragen müssen, empfinden die Bush-Radiomacher als Behinderung ihrer Arbeit. Sie misstrauen der Regierung und befürchten, dass der ANC seine führende Position missbraucht und wahre Meinungsfreiheit verhindert. Die Farbigen befürchten, von der schwarzen Mehrheit erdrückt zu werden.
Die Politik des ANC ist es bislang nicht, Farbige zu bekämpfen oder Farbige zu benutzen. Aber seine Politik, die sich in der Freiheitscharta zeigt, beruht darauf, dass es vier Nationen in Südafrika gibt. Weiße, Schwarze, Inder und Farbige. Das ist Unsinn und führt nur dazu, diese überkommene Ansicht zu verlängern.
Unter den Farbigen befinden sich die schärfsten Kritiker der ANC-Regierung. Sie wenden sich gegen vermeintliche Hegemonialansprüche des ANC. In ihrem Argwohn sehen sie sich bestätigt, weil der linke Flügel des ANC bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr eine Zweidrittelmehrheit anstrebte, um danach mit dieser Mehrheit eine schnellere Afrikanisierung der Gesellschaft erreichen zu können, also einen beschleunigten und gründlicheren Wandel zum Vorteil der Schwarzen. Diese Zweidrittelmehrheit verpasste der ANC zur Zufriedenheit der Farbigen um einen Sitz. Für anhaltenden Ärger auch unter den Weißen sorgte zudem die Inanspruchnahme des Begriffs Afrikaner durch den ANC allein für Schwarze. Auch die Weißen betrachten sich schließlich nicht als Kolonialisten, sondern als Afrikaner, da sie schon seit Generationen in Südafrika leben. Und die Farbigen sind ja ohne dies das für die Bevölkerungsgeschichte Südafrikas typischste Beispiel. Dieser Streit darüber, wer sich Afrikaner nennen darf, entfacht in Südafrika noch immer die Gemüter. Dem südafrikanischen Präsidenten Thabo Mbeki werfen die Farbigen darüber hinaus Demokratieunfähigkeit und fehlendes diplomatisches Geschick vor. Sein Regierungsstil sei zunehmend geprägt von einer totalitären Staatsauffassung, von einer Einparteiendominanz, wie sie für junge Demokratien in Afrika typisch sei. Mbeki ist ein Realpolitiker, der sich eher an Fakten orientiert und der nicht wie sein charismatischer Vorgänger Nelson Mandela von einer baldigen Versöhnung der Rassen träumt. Als ein Mann der Tat berief er im September eine Konferenz ein, um über den latenten und offenen Rassismus in Südafrika zu diskutieren. Dabei wurde den Mitgliedern der Oppositionsparteien, die diese Antirassismuskonferenz als Selbstinszenierung des ANC verurteilten, das Rederecht verweigert. Der Begriff der Regenbogennation, der gerade nach dem offiziellen Ende der Apartheid als Symbol für Aussöhnung und gegenseitiges Verständnis galt, verblasst immer mehr.
People were divided.
Menschen wurden in der Apartheid eingeteilt nach Farbe, Schicht und Rasse. Sechs Jahre später besteht noch dieselbe Mentalität weiter, obwohl es eine neue Verfassung gibt. Das heißt, diese Begleitumstände, diese psychologischen Phänomene als Folge der Apartheid bestehen weiter. Der Rassismus ist nach wie vor da, weil er nicht aus den Herzen der Menschen entfernt wurde.
Das war in Erste Welt, Dritte Welt, der Samstagsausgabe der Sendung Thema, ein Report von Manfred Leumeier, Zwischen Schwarz und Weiß, die Emanzipation der Farbigen in Südafrika.